Es gibt nämlich unterschiedliche Dimensionen von Fairness. Worüber wir gerade sprechen, ist ja die prozedurale Fairness. Das bedeutet, Miriam, du hast es auch bei West Wing gesagt, die Kriterien für, warum verdient jemand mehr oder weniger, die müssen nachvollziehbar sein. Ein gegenteiliger Fairness-Ansatz ist ja die distributive Gerechtigkeit. Das bedeutet, alle bekommen das Gleiche oder alle auf diesem Level bekommen das Gleiche. Und das ist ja eine spannende philosophische und auch eine gesellschaftliche Diskussion, was eigentlich fair ist. Und deswegen glaube ich, es muss halt kulturkompatibel sein, wie ich Fairness für mich definiere und wie ich das Gehaltsmodell dementsprechend anpasse.
HR ungeschminkt.
Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali
und Annika.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten CHR Roundtable von HR ungeschminkt zusammen mit der TAM Academy. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute mit den üblichen Verdächtigen sprechen. Wie immer dabei Annika, CPO von Statista, Volke, VP People von Everphone, Miriam, CPO von Westwing und Björn, CPO von MyTeresa. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir Merten auch dabei haben von unserem Sponsor von Ravio. Damit wir uns nicht selber interviewen, haben wir Max und Patrick von der TAM Academy, die uns wunderbar durch diesen Abend führen werden. Mit diesen Worten hinüber zu euch.
Danke, Anjali. Danke für die Einladung. Schön, dass ihr alle bei uns seid. Einmal ganz kurz, was hier heute passieren wird. Wir werden ja über moderne Vergütung sprechen, hier im CHRO Roundtable des HR Ungeschminkt Podcasts. Und wir werden uns dabei von Makro nach Mikro reinzoomen, also von ganz oben nach ganz unten, und werden verschiedene Themenblöcke hier gemeinsam abarbeiten. Schön, dass ihr alle hier seid als VertreterInnen eurer Unternehmen, aber natürlich auch als führende HR-Köpfe in Deutschland. Und danke, dass ihr eure eigene ungeschminkte Meinung hier zum Besten gebt. Und schön, dass ihr bei uns in der TAM Akademie zum Gast seid. Let's go! Bevor wir einfach mit irgendwas reinstarten, Anjali, du hast es ja gerade schon gesagt, wir haben auch einen Experten heute hier, nämlich Merten von Ravio. Wir beschäftigen uns ja mit dem Thema Gehalt, Vergütung, und das hat natürlich auch gesellschaftliche Ebenen. Hast du da ein, zwei Insights, die du uns vielleicht noch mitgeben kannst, die aktuell 2024 gerade die UnternehmerInnenwelt in Europa, weltweit oder in Deutschland beschäftigen?
Ja, bevor ich in die Daten einsteige, noch ein kurzes Wort dazu, wo die Daten herkommen. Die Daten kommen von Ravio. Wir sind eine Vergütungs-Benchmarking-Plattform. Und wir sind in Echtzeit angebunden an die HR-Systeme unserer Kunden. Das heißt, derzeit sind wir mit über 1100 Unternehmen verbunden in Europa, aber auch in anderen Teilen der Welt, zum Beispiel in den USA. Das heißt, wir sehen in Echtzeit, wie sich der Markt entwickelt, nicht nur was Gehälter anbelangt, sondern auch was generell Mitarbeiterfluktuationen anbelangt. Und was wir sehen, sind drei klare Trends. Einmal hören wir von unseren Kunden, dass es deutlich reduzierte Budgets gibt. Ich glaube, das ist eine Realität, mit der wahrscheinlich jeder der hier am Tisch Sitzenden konfrontiert ist. Zum Zweiten sehen wir, dass deutlich weniger eingestellt wird. Das ist nicht nur in Deutschland so, sondern auch im ganzen Rest der Welt. Deutschland ist im Einklang mit Europa. Es wird etwa 15% weniger eingestellt als noch im Vorjahr. Und gleichzeitig bleiben Mitarbeiter länger in ihren Positionen. Die Fluktuationsrate ist um ein Drittel heruntergegangen im Technologiebereich, also sehr signifikant. Das stellt natürlich auch gewisse Risiken dar für Unternehmen, und ich bin mir sicher, dass da vielleicht der ein oder andere Punkt später rauskommt.
Miriam, wenn du diese Daten jetzt als CPO von Westwing hörst, was glaubst du denn, was das für einen Impact auf deine Arbeit dort hat?
Die Daten sind auf jeden Fall so auch spürbar. Also die Gespräche, die ich jetzt auch habe mit anderen HR-Leadern, würde ich sagen, kann ich absolut unterschreiben. Heißt auf der einen Seite für uns im Recruiting, dass es teilweise für uns sogar leichter wird, richtig gute Talente für uns zu gewinnen, weil gerade die Konkurrenz nicht so groß ist. Zeigt sich auch tatsächlich beim Thema Retention, wo wir schon auch bei Westwing merken, dass wir weniger tatsächlich Attrition haben dieses Jahr als in den Vorjahren. Jetzt ist halt immer die Frage, so ist das jetzt was uneingeschränkt Gutes? Und da würde ich ganz klar sagen, nein. Also ich finde, ein gewisses Level an Attrition im Team ist ja auch wichtig. Leute, die rausgehen, neue Köpfe, die man reinholt, die neue Ideen einbringen. Deswegen würde ich sagen, hat das aktuell natürlich Vorteile, die es mit sich bringt, aber auch Risiken, wie Merten ja auch schon gesagt hat.
Volker, ich habe gerade gesehen, dass du da zustimmend genickt hast. Du bist ja auch VP People bei Everphone. Jetzt haben wir gerade das globale Thema sinkende Budgets gehört. Was glaubst du denn, was das für Implikationen auf deine Rolle als VP People hat? Vielleicht auch in Bezug auf, dass du nochmal ein ganz anderes Rollenverständnis brauchst, auch als Mediator zwischen Unternehmen, aber auch den Angestellten und den Bewerbenden.
Ich kann das definitiv bestätigen, was Martin und auch Miriam gerade gesagt haben. Ich glaube, als Implikation für HR ist es, dass du einfach härter auch für deine Budgets kämpfen musst und auch somit eben halt für deine Mitarbeitenden, weil wir haben gerade beispielsweise auch über Gehaltserhöhungen gesprochen. Das wird immer schwieriger, dort eben halt auch Budgets für zu bekommen. Trotzdem verbleiben die Mitarbeitenden länger in ihren Rollen. Da musst du, glaube ich, einfach dich auch härter einsetzen und viel, viel härter kämpfen als früher.
Merten, du hast ja gerade schon einen globalen Megatrend von euren Kundinnen berichtet. Ich habe hier noch ein Zitat mitgebracht, was ich sehr oft in der Startup-Bubble höre. Lass uns doch die Menschen nicht nach ihrer Arbeitszeit bezahlen, sondern lass uns Arbeitsergebnisse vergüten. Dazu hast du ja auch eine interessante Statistik schon in unserem Vorgespräch einmal verkündet.
Ja, das ist ein ganz starker Trend, den wir schon seit längerem beobachten. Wir haben vor kurzem eine Umfrage durchgeführt mit verschiedenen Technologieunternehmen, großen sowie kleinen. Und alle haben gesagt, mehrheitlich, dass sie in Zukunft deutlich stärker Leistung vergüten werden. Und das ist natürlich im Hinblick auf Lohntransparenz und das Gehaltsgefüge möglicherweise problematisch, denn man kann durch Leistungsvergütung ein gewisses Ungleichgewicht ins Unternehmen hineinbringen.
Annika, du hast ja mit About You auch Startup-Erfahrung jetzt bei Statista als CPO. Da in der Startup-Bubble ja oft genau dieser Punkt angesprochen wird, also Ergebnisse zu bezahlen statt Arbeitszeit. Wie spiegelt sich das denn in deiner Expertise weiter? Was für einen Impact hat das für die HR?
Aus meiner Sicht stimme ich Merten total zu, dass es immer wichtiger wird, Leistung zu vergüten. Nichtsdestotrotz ist das natürlich nicht ganz unproblematisch. Ja? Gerade wenn Leute dann noch on top, was wir gerade gelernt haben, im Schnitt länger auf einer Position verweilen, wenn man dann beispielsweise auf ein Gehaltsgefüge guckt, was zwischen X und Y liegt, hat man da ein riesengroßes Delta natürlich zwischen. Nichtsdestotrotz, wenn ich auf meine HR-Erfahrung so zurückblicke, was ich glaube, was einfach stark dadurch beeinflusst wird, ist der aktuelle Ruf auch in der Industrie nach Performance Management. Wie genau, wie transparent gestalten wir unsere Performance-Prozesse? Wie allokieren wir entsprechend das knapper werdende Budget entlang der Performance von den Mitarbeitern? Nehmen wir das über Boni, nehmen wir das über Fixgehaltserhöhungen. Da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Hebel. Aber das ist so gerade ein Thema, was ich ganz stark spüre, dass das so die umtreibenden Fragestellungen sind.
Und vielleicht mal in die Runde gefragt, das sind ja auch Themen, die nicht mit allen Unternehmen resonieren. Es gibt ja Unternehmen, die auch einfach stark an den Schichtbetrieb orientiert sind, in Krankenhäusern, bei der Polizei, wo auch immer. Was glaubt ihr, sind da denn die Herausforderungen vielleicht, die sich von euren unterscheiden?
Sowohl About You als auch Statista, wir schauen ja wirklich auf eine ganz klassische White-Collar-Workforce, die im Office am Laptop sitzen. Ja, ich glaube, dass Branchen, Krankenhäuser, öffentlicher Sektor, da hat man natürlich nochmal ganz, ganz andere, ich sag mal, Restriktionen auch. Was kann man tun, was kann man nicht tun? Tatsächlich, ich weiß es nicht. Also ich habe einen tierischen Respekt davor, dann nochmal in einer solchen Komplexität die Themen anzulehnen.
Ich würde ganz gerne das unterstützen, was ihr gerade schon gesagt habt. Wir beschäftigen bei uns bei Mytheresa mehr als 50% Blue-Color-Worker. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass gerade im Blue-Color-Bereich die Lohnnebenleistungen besonders gefragt sind. Einer der Gründe, warum wir sowas wie ein Deutschland-Ticket eingeführt haben, das wir vollständig bezahlen. Aber wir beginnen jetzt auch, ein flexibles Gehalt einzuführen, auch in unserem Lagerbereich, das sich halt nach der Leistung bemisst. Wir haben vorher unsere Mitarbeitenden gefragt und in der Tat ist es so, dass es ein Element ist, das sehr nachgefragt worden ist. Also das haben wir nicht entschieden, sondern de facto haben wir einmal gefragt in unsere Belegschaft hinein und unsere Belegschaft war da sehr positiv.
Und was sind dann die KPIs, nach denen ihr diese Lagermitarbeitenden flexibel und leistungsorientiert vergütet? Weil ich stelle mir auch vor, ich habe selber mal 7 Jahre lang bei Daimler gearbeitet, so einen klassischen Lagermitarbeitenden, die ich jetzt gerade vor Augen habe, hätte ich mir im Traum nicht vorstellen können, dass die sich leistungsorientiert vergüten lassen wollen, weil das für viele wahrscheinlich ein Eigentor geworden wäre. No offense, aber es ist de facto einfach so. Erstmal, welche KPIs sind das, nach denen ihr vergütet und wie habt ihr die auch gemeinsam mit eurer Belegschaft definiert, diese KPIs?
Die KPIs selbst haben wir nicht definiert mit unserer Belegschaft zusammen. Die Fragestellung war zunächst mal, ob wir überhaupt ein variables Gehalt einführen. Da haben wir die Frage gestellt. Die KPIs gerade im Blue-Collar-Bereich, die liegen de facto sogar noch mehr auf der Hand als im White-Collar-Bereich, weil du dort natürlich klare Messgrößen hast. Messgrößen, die heißen verpackte Einheiten pro Stunde, um nur eine Messeinheit zu nennen. das ist aus unserer Sicht sogar noch wesentlich einfacher als im White-Collar-Bereich.
Was wir ja ganz oft besprochen haben und auch gemerkt haben, ist dieses Thema, deine Vergütungsstrategie macht halt was mit der Kultur. Und ich glaube schon, was du sagst mit Daimler, wenn ich eine Kultur habe, wo ich nach Tarifvertrag bezahle und jeder weiß, nach 2 Jahren kriege ich die Erhöhung, macht das ja was mit meiner Kultur. Und ich habe das Gefühl, gerade wenn wir in der Logistik anfangen, performancebasiert zu bezahlen, damit änderst du ja auch die Kultur dahin. Und das finde ich eigentlich eine total gute Lösung, zu sagen, wir wollen eben nicht, dass da jemand nur nach 8 Stunden bezahlt wird. Die Frage für mich ist, was mache ich in Jobs, wo ich die 8 Stunden da sein muss?
Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, wenn wir über Performance-Kultur, aber eben halt auch leistungsgerechte Vergütung sprechen. Das macht was mit der Kultur und es macht was in beide Richtungen. Wenn wir Modelle haben, die leistungsgerecht vergüten, dann geht das in eine Richtung, die eben halt zwar die Motivation vielleicht hochtreibt, aber eben halt auch zu Konkurrenz beispielsweise führen kann. Wenn wir einheitlich vergüten, dann ist es auch eine Möglichkeit, dass es die individuellen Fähigkeiten ignoriert oder die individuellen Leistungen ignoriert.
Für mich ist es aber auch immer eine Frage der Definition. Also wie definierst du Leistung? Und ich sehe das, genau wie du gesagt hast, Volker, bei leistungsbasierter Vergütung ist natürlich immer irgendwo die Gefahr, dass es dieses Konkurrenzdenken, diese Ellbogenmentalität auslöst. Wenn du aber die Leistung so definierst, dass du sagst, auch Parameter wie Teamarbeit, Kollaboration fließen tatsächlich in die Leistungsbewertung mit ein, dann kannst du das Thema auch umgehen. Also zum Beispiel, dass wir das bei Westwing sehr stark leben, dass wir sagen, Vergütung ist ganz stark performance-basiert, aber wenn du jemand bist, der immer nur auf das eigene Wohlergehen irgendwie schaut und nur die eigenen irgendwie Resultate optimieren will, zu Lasten der Company, dann wird deine Performance-Bewertung auch schlecht aussehen.
Also ich würde euch beiden da vollkommen zustimmen, insbesondere das, was du gerade gesagt hast, Volker, dass Leistungsvergütung einen Einfluss auf die Kultur hat. Ich glaube, so wie du es jetzt gerade auch genannt hast, Miriam, die Frage ist, inwiefern kannst du das koppeln an Teamleistung und nicht an die Individualleistung? Ich glaube, wenn du dann anfängst, das an Teamleistung zu koppeln, bist du auf dem richtigen Weg. Individualleistung halte ich für schwierig.
Ich finde auch, wenn du jetzt aus der Logistikperspektive hast und sagst, Pick pro Stunde oder Päckchen gepackt pro Stunde, das kann ich ja sehr klar messen. Ich finde aber eher schwieriger, gerade in der White Collar, wie bewerte ich denn das? Wie bewerte ich denn, jemand war teamfreundlich? Heißt das, ich sage zu einem Ja und Arm und verliere meine Ziele? Und da ist es eben auch wieder dieses ganze Thema, wie bewertet die Führungskraft? Und da finde ich nämlich eigentlich Logistik, Zahlen oder Sales so viel fairer.
Halt extrem objektiv, ne? Und du hast nicht die Störleistungen, die vielleicht von einzelnen Führungskräften reingehen, ja.
Und ich glaube, da sind wir jetzt auch schon genau bei unserem Metathema, nämlich wir wollen ja auch darüber sprechen, was macht eigentlich Vergütung mit der Kultur und wie hängt das miteinander zusammen? Wir sind jetzt gerade schon an einem sehr interessanten Punkt der leistungsgerechten Vergütung angekommen. Und zeitgleich sind wir hier beim HR Ungeschminkt Podcast. Deswegen einmal die Frage auch, wer möchte sich mal inhaltlich nackig machen und vielleicht auch mal einen Schluck aufteilen, der mal beim Thema leistungsorientierte Vergütung aufgekommen ist. Was habt ihr mal in euren Organisationen festgestellt? Wir haben das eingeführt und dafür ist dann XY komplett auf der Strecke geblieben oder folgendes Fuck-up ist da passiert.
Ein Beispiel von Westwing, was bei uns schiefgegangen ist, ist, dass wir sehr stark leistungsbasiert vergüten wollten, indem wir Short-Term-Incentives, also wirklich Boni, eingeführt haben und dann genau das Problem aber hatten, wie definieren wir die KPIs? Und gerade, wie du, Angelis, vorhin gesagt hast, im Lager kannst du das sehr gut messen, hat ganz klare KPIs und dann ist auch das Target-Assessment sehr einfach. Wir hatten das einmal in Bereichen, wo es sehr subjektiv war zu bewerten, wie ist am Ende das Ziel erreicht worden und das hat halt so unfassbar vielen Diskussionen geführt und am Ende haben sich eigentlich alle ungerecht behandelt gefühlt. Ist ja auch dieser Gedanke Fairness von Gehalt, ist ja oft nicht faktenbasiert, sondern ein Gefühl. Wir Menschen neigen ja dazu, uns gerade bei solchen Themen auch immer irgendwie im Vergleich benachteiligt zu fühlen. Also gerade wenn man dann irgendwie umschaut im Team, gibt ja auch diese Social Comparison Theory, dass wir dazu neigen, uns immer eher mit denen zu vergleichen, die irgendwie gerade besser gestellt sind. Das heißt, wir schauen dann immer, was hat die Kollegin, die Antje bekommen, die hat mehr bekommen als ich. Das ist ja unfair. Ich habe doch auch so viel geleistet und ich habe doch eigentlich auch so viel verdient. Also da machst du natürlich eine riesen Schublade auf an potenziellen Themen, was zu Neid, zu Missgunst führen kann. Deswegen bin ich ganz dabei, was du vorhin gesagt hast, Andoli. Gerade solche wirklich an KPIs gekoppelten Incentives sollte man nur dann einführen, wenn es wirklich auch messbar ist.
und objektiv, habe ich da eben noch rausgehört. Das sind auf jeden Fall ganz wichtige Punkte. Dazu gebe ich auch gleich mal an dich, Annika, weiter, weil ich habe noch ein Zitat von dir im Kopf aus eurem eigenen Podcast, dass selbst die Leute, die überbezahlt sind, sich noch zu 40% ungerecht oder unterbezahlt fühlen. Fand ich eine sehr, sehr spannende Statistik. Was sind denn deine Gedanken dazu?
Ich würde noch gerne ein Beispiel tatsächlich teilen, wie man oder was auch passieren kann, wenn man sagt, man möchte total unternehmerisch vergüten und sagen, ich incentiviere jetzt mein komplettes Unternehmen ganz stark auf Unternehmenswachstum. Haben wir bei About You gemacht und zwar nach dem Börsengang in 2021, haben gesagt, der Großteil oder ein großer Teil, nicht der Großteil der Vergütung unserer Führungskräfte sind in Aktienpaketen und letztlich spiegelt sich der Wert dessen ja wieder daran, wie sich eben die Aktie entwickelt. So, jetzt haben wir alle beobachtet, wie die Tech-Bubble quasi sich seit Ende 2021 entwickelt hat. Bedeutet, der Grundgedanke davon war natürlich total richtig an der Stelle. Nichtsdestotrotz gibt es dann auch wieder Faktoren, wo man sagt, die liegen einfach nicht in der Hand. Unternehmen hat gut geliefert, die Mitarbeitenden waren sehr, sehr motiviert und haben einfach auch dafür gesorgt, dass die Zahlen geliefert werden. Nichtsdestotrotz hattest du hinterher auf die Leistung betrachtet natürlich kleinere Pakete, weil die Aktie halt gefallen ist, ne? Und das finde ich ist auch nochmal ein Beispiel, wo man sagt, sehr aufs Unternehmen, sehr unternehmerisch incentiviert und sehr, sehr stark durchdacht. Nichtsdestotrotz gibt es dann externe Faktoren und man kann nichts gegen machen.
Dieses ganze Thema, dass man sich vergleicht. Ich habe da die Erfahrung gemacht, dass das wieder eine Option ist, wo HR sehr sichtbar sein kann, weil am Ende konsolidierst du ja diese Performance-Leistung. Und ich war immer ein Freund davon, dass wir gesagt haben, wir haben diese Performance-Treiber, wir haben die Values und darauf wirst du bewertet und hast natürlich das Thema Führungskraft A macht das und Führungskraft B was anderes. Und was ich dann gemacht habe, und das hat total geholfen, ich habe einfach die Level visualisiert. Also ich habe aufgezeigt, wer hat im Führungslevel welche Bewertung gekriegt. Und das hat super oft schon mal geholfen, dass wenn man die Leute einfach vergleicht, man auch selber merkt, so ja, ob die jetzt wirklich zusammen sind, weil natürlich vergleicht man sich. Und ich fand den Vorteil, dass es nicht mehr dieses Individuelle war. Also ich bin besser als der Florian, sondern dann hat man eben einmal geguckt und gesagt, ja, okay, ganz ehrlich, die Person XY ist auf Ownership einfach die Beste von uns. Und das darf man jetzt natürlich nicht machen für alle öffentlich, aber ich finde gerade in so einem Führungsriegel sollte ein Unternehmen erwachsen genug sein, da transparent zu sein. Und dann kriegst du auch diese Performance-Perspektive, finde ich, besser in die Kultur rein, als wenn es im stillen Kämmerchen ist.
Genau, das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich meine, ihr beschäftigt euch wahrscheinlich alle damit, Gehaltstransparenz wahrscheinlich auf Platz 1 oder 2 bei euch gerade, weil die EU-Lohntransparenzrichtlinie kommt. Das heißt, in Zukunft wird tendenziell wahrscheinlich jeder Mitarbeiter wissen, was der andere verdient, was die Führungskräfte verdienen. So, es ist auf jeden Fall greifbar. Was muss denn aus einer HR-Perspektive passieren? Was für Auswirkungen hat das auf eure Rolle?
Die größte Auswirkung ist natürlich, dass wir unsere Hausaufgaben machen müssen. Also wenn die Transparenz kommt, dann wird es umso wichtiger, dass wir ganz klare Prinzipien haben zum Thema Vergütung, dass wir eine ganz klare Compensation Philosophy haben. Und für mich geht Transparenz mit einem riesigen Risiko einher, was zu ganz vielen Problemen im Unternehmen führen kann, wenn es nicht richtig gemacht wird. Also wir werden nie perfekt sein. Ich glaube, das ist klar. Es wird immer Leute geben, die sich irgendwie unfair behandelt fühlen. Aber je mehr wir dem Team erklären können, wie sich ihre Vergütung zusammensetzt, auf was für Prinzipien es beruht, was für Faktoren da reinspielen, Nebenleistung, was ja auch sowas wie der Marktwert der Rolle, die Erfahrung, aber auch zum Beispiel der Standort. Das sind alles Punkte, die die Mitarbeitenden, die sich vergleichen, vielleicht erstmal nicht sehen. Je transparenter du auch die Prinzipien machst, desto besser kann das funktionieren, wenn du am Ende dann die Zahl kennst.
Volker, wie siehst du das?
Ich sehe auf jeden Fall, dass auch sehr, sehr viele Dinge einfach vermischt werden, ne? Also wir reden hier über ein Entgelttransparenzgesetz, wir reden über eine EU-Entgelttransparenzrichtlinie. Man darf nicht vergessen, dieses Entgelttransparenzgesetz, das gibt es schon seit 2017, ne? Also das ist jetzt nichts unfassbar Neues. Da geht es darum, eben halt die Entgeltgleichheit zwischen Männern und Frauen zu fördern, was ja grundsätzlich sehr, sehr gut ist. Die im Juni 2023 in Kraft getretene Entgelttransparenzrichtlinie, die verschärft das Ganze natürlich und sie ist vor allen Dingen noch kein geltendes Recht, ne? Das heißt, es gibt noch überhaupt kein Gesetz dazu. Und was ich extrem beobachte, auch gerade zum Beispiel auf LinkedIn, ist einfach super viel Fake News, irgendwelche Behauptungen, die gar nicht stimmen, weil es noch überhaupt kein Gesetz gibt. Da wird geschrieben, du musst ab sofort alle Gehälter in die Stellenanzeige reinschreiben. Naja, es gibt noch kein Gesetz dazu. In der Richtlinie steht, dass du es am Anfang des Bewerbungsprozesses Prozesses nennen musst, aber das kann ich auch in einem Telefonat oder in einem Videocall machen. Also da wird, glaube ich, sehr, sehr viel vermischt und ich möchte da einfach so ein bisschen auch die Brisanz aus dem Thema nehmen.
Wir wissen ja auch alle, die Arbeitszeiterfassungspflicht gibt es ja auch seit Millionen Jahren und jetzt wird es durchgesetzt. Ich finde aber, im Gegensatz zu dem, was du sagst, ist eigentlich ganz cool, dass auf LinkedIn so viel Druck jetzt kommt, weil ja am Ende des Tages, wenn in der Stellenausschreibung das Gehalt steht, macht es das ja für alle besser, außer für das Unternehmen, das dich drücken will. Und ich habe die Hoffnung, dass es nicht so ein zahnloser Tiger wird wie dieses Gesetz von 2017, wo du irgendwie 5 Leute brauchtest, die exakt das Gleiche machen und vom anderen Geschlecht waren. Und ich habe eigentlich die Hoffnung, dadurch, dass wir das viel mehr pushen, dass die Leute jetzt schon freiwillig anfangen, weil man sieht ja schon, es ist viel, viel mehr in der Stellenausschreibung. Aber natürlich keine Fake News.
Richtig, genau, da stimme ich dir total zu. Also ich finde es auch ein wichtiges Thema und ich bin auch der Meinung, die Leute müssen sich jetzt anfangen, darum zu kümmern, weil wenn es dann soweit ist, 2026 irgendwann und es vielleicht Gesetze gibt, die irgendetwas aussagen, was wir jetzt noch nicht kennen, dann ist es definitiv zu spät, sich damit zu beschäftigen.
Aber auf einem ganz egoistischen Level unter uns, ich freue mich ein bisschen drüber, weil du hast als HR immer dieses Problem gehabt, dass alle Gehälter sehen und du das rechtfertigen musstest, so im Team. Ich musste oft erklären, warum verdient Person A mehr als Person B, weil alles sichtbar war. Und jetzt denke ich mir, so geht's bei uns seit Jahren.
Volker, du hast gerade noch das Thema Lohntransparenz zwischen Geschlechtern oder geschlechterübergreifend angesprochen. Und da haben wir nochmal eine sehr spannende Studie mitgenommen der Uni Konstanz. Und zwar wurden da 1600 Teilnehmende befragt und haben über 26.000 fiktive ArbeitnehmerInnen-Profile bewertet. Das waren sowohl Männer als auch Frauen und die haben eine Lohnlücke von 7-9% zwischen Männern und Frauen gesellschaftlich als fair angesehen. Trotz vorher angegebener expliziter Befürwortung von Lohngleichheit wurden Frauen bei gleicher Qualifikation weniger Gehalt zugesprochen und das hat sich geschlechterübergreifend gezeigt, also sowohl bei männlichen als auch bei weiblichen Befragten. Natürlich super schockierend und zeigt, wie tief das irgendwie gesellschaftlich verankert ist, diese Sichtweise, aber vielleicht kannst du da auch nochmal ein paar Insights teilen. Wie sorgt ihr denn als Unternehmen dafür, dass Bezahlung nichts mit dem Geschlecht zu tun hat und was gehört so neben so offensichtlichen Dingen wie gleiche Bezahlung für die gleiche Rolle noch dazu?
Das Ganze beginnt natürlich schon im Employer Branding, ne? Also wen möchtest du ansprechen? Versuchst du dein Employer Branding auf bestimmte Zielgruppen auszurichten? Das muss jetzt gar nicht irgendwie auf das Geschlecht sein. Das kann natürlich auch sämtliche andere Berufsgruppen sein, die du eben halt erreichen möchtest. Aber du kannst natürlich auch Stellenanzeigen weiblicher schreiben, ne? Wenn du mehr weibliche MitarbeiterInnen einstellen möchtest. Du kannst aber eben halt natürlich auch im Recruiting-Prozess an sich durch Interview-Trainings, Unconscious Bias als Riesen-Buzzword versuchen, dass eben halt deine Hiring-Manager darauf achten, dass eben halt sie sehr bewusst sich über diese Biases sind, weil ganz raus kriegst du sie nicht, aber ich glaube, du musst sie eben halt regelmäßig immer wieder hervorholen. Und von diesen Biases, von denen ich gerade gesprochen habe, da haben wir beispielsweise bei Everphone einfach uns zum Beispiel eine Transgender-Person ins Unternehmen reingeholt, die davon berichtet hat, wie es für sie ist, Jobs zu suchen und auch in Interviews zu sein und angesprochen zu werden. Und das war wirklich ein Eye-Opener für uns alle und hat natürlich auch diese Barriere, die da auch oftmals da ist, nicht nur bei den Führungskräften, sondern eben halt auch in unser Pride-ERG, mit der wir das gemacht haben, genommen.
Ist diese Person auch aktiv in Recruiting-Prozessen eingebunden, um das auch mitgestalten zu können?
Das war eine externe Person, die bei uns zu Gast waren.
Also das, was ihr macht, ist super gut, aber ich finde schon, dann die Gehaltsbänder zu haben, ist eben schon das Wichtige, weil dass ich eben nicht dann die Frau oder wen auch immer einstelle und trotzdem im Gehalt drücke, sondern das ist ja nur eine Ergänzung, oder?
Auf jeden Fall. Und ich bin auch da für komplette Gleichheit, ne? Also ich habe diese schrecklichen Zahlen, was waren das, 7-9%, die du da gerade gesagt hast, das geht natürlich gar nicht. Und ich glaube, wir müssen als Personalverantwortliche dafür sorgen, dass eben halt genau sowas aufgebrochen wird. Und es liegt ja auch in unserer Verantwortung, Gehalt und Vergütung als Dialog zu gestalten und nicht so, wie das in Deutschland oftmals ist. Über Geld redet man nicht, ne? Also doch, über Geld sollte geredet werden und das ist kein Geheimnis mehr. Und da spielt das Geschlecht dann eben halt auch keine Rolle.
Björn, bei Mai-Theresa hast du ja gerade von einer spannenden Entwicklung bei euch berichtet in der Logistik und zwar, dass ihr dort performanceorientiert vergütet und da hätte ich jetzt mal eine spannende Frage zu, weil ich stelle mir das ja auch als durchschnittlich oder relativ körperlichen Job vor. Könnt ihr da beobachten, dass ihr auf Basis der Performance Männer und Frauen folglich ungleicher bezahlt als vorher?
Das ist eine gute Frage. Also wir monitoren das durchaus, seitdem wir jetzt auch die Leistungsvergütung eingeführt haben. Und in der Tat ist es so, dass sich da kein Gender Pay Gap feststellen lässt. Bei uns arbeiten 50% Frauen, 50% Männer. Zum Glück ist aber auch diese Tätigkeit bei uns in unserer Logistik nicht besonders körperlich anstrengend.
Okay, weil das finde ich einfach nochmal ganz spannend, dass man natürlich, ich unterstelle keinem Unternehmen absichtlich einen Gender Pay Gap zu produzieren, jetzt einfach mal good intention. Trotzdem gibt es ja moderierende Variablen, die dann im Endeffekt darauf einzahlen, dass einfach Männer häufiger in besser bezahlten Positionen sind. Wenn ich mir das durchschnittliche Vertriebsteam in deutschen Startups angucke, sind das gefühlt 70% Männer und 30% Frauen, wenn es hochkommt. Und ich glaube, da hast du ja einfach exorbitant andere Gehaltschancen und dementsprechend zieht das, glaube ich, auch diesen Gender Pay Gap noch weiter auseinander. Volk, ich sehe, du schüttelst dazu gerade den Kopf. Was sind denn deine Gedanken dazu?
Ja, es war nicht so richtig ein Kopfschütteln. Ich habe mehr so innerlich nachgedacht und für mich herausgefunden, dass es, glaube ich, von Unternehmen zu Unternehmen einfach super unterschiedlich ist, weil bei uns sind beispielsweise 60% Frauen in der Logistik. Ich glaube, das ist überhaupt nicht typisch für den Bereich und wir sind in der Logistik im Vergleich zu anderen Bereichen auch schon relativ weit, was Gehaltsstrukturen betrifft. Ne? Wir haben drei unterschiedliche Gehaltsbänder, die eben halt auch an KPIs ausgerichtet sind. Da ist es eben halt anders als in anderen Firmen. Und ich weiß nicht, ob man immer selbst das beste Beispiel ist.
Wie viel Prozent Frauen seid ihr im Vertrieb?
Kann ich dir so genau jetzt gar nicht sagen, aber es müssten zwischen 20% und 30% sein. Also definitiv zu wenig.
Und genau deswegen würde ich das mal unterstellen, weil ich glaube halt gerade vertriebsnahe Positionen sind einfach tendenziell halt leider immer noch so auf die Fresse Männer. Ich bin stark, ich kann alles, natürlich gehe ich ans Telefon und springe ins kalte Wasser. Und das sind dann auch die Positionen, wo ich eine exorbitant höhere Chance auf eine höhere Vergütung habe. Und ich glaube, da sind wir sowohl im Employer Branding als auch im Hiring, so als HR-Managerin auch in der Pflicht, auch versuchen, Gender Pay Gap dadurch aufzulösen, dass ich versuche, hochdotierte Stellen mit viel Potenzial auch wirklich divers zu vergeben und nicht irgendwie in das Thomas-Prinzip reinzuverfallen. Ah, ich habe schon einen guten Mann im Vertrieb, also stelle ich einen zweiten und einen fünften guten Mann ein. So, wir wollen uns ja von oben nach unten arbeiten. Wir sind jetzt schon direkt von der gesellschaftlichen Ebene auf der Unternehmensebene angekommen. Und in der Ebene würden wir jetzt noch gerne mal mit euch ein bisschen verweilen. Und jetzt wollen wir auch natürlich mal gerne HR ungeschminkt werden. Annika, was sollte denn CPO verdienen in Deutschland?
Ich finde, das kann man so pauschal nicht sagen. Also wenn jetzt ein CPO irgendwie von Daimler, von der Deutschen Bank, ich glaube, da ist eine ganz andere Komplexität, Haftung dahinter, als jetzt ein CPO wie ich bei Statista. Das bedeutet, auch da finde ich, was ist eigentlich deine Verantwortung? Hast du irgendwie 3 Länder zu betreuen? Hast du 90 Länder plus zu betreuen? Hast du irgendwie keinen Betriebsrat oder hast du irgendwie über 20 verschiedene Lokalbetriebsräte? Sowas sind ja alles Themen, wo ich sage, das treibt derartig jetzt auf eine HR-Rolle die Komplexität. Das bedeutet, ich finde, man kann es so wahrscheinlich sagen.
Okay, dann frage ich es anders. Anjali, was sollte denn CPO bei Statista?
Mehr? Also ich glaube mehr, ungesehen. Was für mich wichtig wäre, also natürlich gibt es verschiedene Faktoren, die da reinspielen. Ich würde das immer nach dem Internal Alignment machen, weil was für mich nämlich nicht sein kann, ist, dass der CFO und der CEO und der CMO mehr verdienen als der CPO. Also danach würde ich gehen, dass man eben sagt, die Geschäftsführung HR muss genauso vergütet werden wie die anderen.
Per se in jedem Unternehmen?
Ja. Ich meine, natürlich kann ich irgendwie, ja, nee, ich möchte sagen, doch, wenn ich ein CEO habe und dann 3 Leute darunter, finde ich, es wäre am besten, wenn die alle gleich viel verdienen, um halt die Message zu senden, Finance ist uns genauso wichtig wie unsere vermeintlich wichtigste Ressource. Aber ich bin auch immer Team HR.
Björn, wie siehst du das?
Also ich würde mich da eher Annika anschließen mit meiner Meinung. Ich glaube, das Problem ist, dass wir über so Job-Titles jetzt gerade sprechen, ja, und es gibt halt keine vereinheitlichten Job-Titles. Das ist halt extrem abhängig von dem einzelnen Unternehmen und wir alle wissen, ich glaube, der Beruf des HR-Business-Partners, der kann vom sogenannten, eigentlich von einem Personalsachbearbeiter bis hin zu eigentlich sogar einer Art von Personalleiter sein. Ja, und dementsprechend müssen auch die Gehälter entsprechend vergütet sein. Und dementsprechend glaube ich, das auf Grundlage eines Job-Titles zu machen, halte ich für nicht richtig.
Sehe ich ganz ähnlich. Also ich glaube auch, man kann es einfach nie pauschal sagen. Und genauso wie wir als HRler ja uns oft beschweren, dass wir nicht diesen Seat at the Table bekommen, den Platz am Entscheidungstisch, würde ich auch sagen, genauso ist es natürlich auch mit dem Thema Gehalt. Du musst erstmal den Impact erzielen, um sagen zu können, ich finde, dass ich ähnlich kompensiert werden sollte wie das restliche C-Level. Und wenn es dann einfach nur der Titel ist, ich bin Chief People Officer, bin de facto aber irgendwo nur der Verwalter und Feel-Good Manager, dann finde ich nicht, dass die Person genauso viel verdienen sollte wie das restliche C-Level. Wenn aber tatsächlich der Chief People Officer die Rolle so lebt als irgendwie Business Enabler und wirklich genau diesen Impact erzielt wie andere Personen im C-Level, dann finde ich auch, dass die Person ähnlich kompensiert sollte.
An den CFO dann anlegst. Also, dass du dann halt auch sagst, so hey, als CFO, wenn du da nur Zahlen hin und her schiebst, dann darfst du weniger verwalten, weil ich habe schon oft das Gefühl, dass du als HR so noch mal mehr an den Tisch bringen muss. Also wenn wir sagen, wir sind alle drei in der Geschäftsführung, alle drei Bereiche, dann sollten wir auch alle ähnlich verdienen oder nicht alle in der Geschäftsführung sein.
Volker, dazu hatten wir auch schon mal in einem Gespräch gesprochen. HR, seat at the table. Was ist denn dein Take dazu?
Also ich glaube, es hängt wirklich sehr, sehr stark von dem Unternehmen ab. Also wie groß ist das Unternehmen, ne? Wie viele Mitarbeiter hat es? Wie seniorig ist das Unternehmen schon? Ist das irgendwie ein börsennotierter Konzern oder ist das ein Startup, was gerade sein Produkt neu gelauncht hat? Aber auch, wie viel Erfahrung bringt die Person, die du auf die Stelle setzen möchtest, mit, ne? Und ich habe da schon einiges gesehen und wir reden ja jetzt eigentlich auch so ein bisschen um Zahlen. Ich habe in Deutschland schon Personalleiter gesehen, die verdienen 80.000. Ich habe aber auch welche gesehen, die verdienen 250.000 Euro im Jahr, ne? Und das ist halt super, super unterschiedlich und immer an die Firma einfach geknüpft.
Und ich glaube, das wäre vielleicht nochmal ein ganz guter Punkt, um zu Habio überzugehen. Merten, kannst du uns da vielleicht noch weitere Insights zu geben? Habt ihr vielleicht sogar explizite Statistiken dazu, was CPOs, Head of HRs in Deutschland, in Europa verdienen?
Na klar, haben wir. Und da ist schon was dran an der Aussage, dass CPO letztendlich nur ein Jobtitel ist. Allerdings haben wir eine ziemlich gute Methode entwickelt, um Jobs vergleichbar zu machen. Und was wir feststellen, ist, dass in jedem Land, in dem wir momentan Daten anbieten, die CPOs am allerwenigsten verdienen von allen C-Levels. Das ist also ganz klar, ohne jetzt konkrete Zahlen zu nennen. Naja, letztendlich ist es einfach eine Frage von Angebot und Nachfrage, ne? Wie entsteht der Preis für eine Rolle am Markt? Das ist die Antwort darauf.
Ich glaube, richtig gute People-Leader gibt es nicht viele. Es hat immer die Frage dann, was will das Unternehmen? Ich glaube schon, dass sich das auch ändern wird mit der Zeit. Ich glaube schon, dass wir gerade den Trend sehen, dass immer mehr Unternehmen verstehen, was für einen krassen Mehrwert es haben kann, wenn du eine gute People-Funktion hast. Insofern hoffe ich sehr, dass da die Nachfrage entsprechend steigern wird und wir dann in ein paar Jahren hoffentlich nochmal auf dieses Benchmark schauen und sehen werden, dass sich das verändert hat.
Ich glaube, die Frage, Miriam, wird sein, wird das anhand einer Marktsituation beurteilen, ja, inwiefern wir nicht in der nächsten Zeit mehr Arbeitslosigkeit sehen, ja, und dadurch die Rolle des CPOs, ja, vielleicht sogar noch weniger wert wird. Das kann auch gut passieren.
Ja, aber da ist wieder die Frage in Krisenzeiten, also da reduziert man ja schon wieder die Rolle des CHROs oder CPOs sehr auf Recruiting. Aber ich habe schon noch Gefühl, dass auch gerade in Zeiten trotz Arbeitslosigkeit unsere Rolle wichtiger denn je werden kann. Es ist die Frage, wie wird es dann auch wahrgenommen, wie wird es gelebt? Aber grundsätzlich würde ich sagen, das alleine sollte jetzt nicht dazu führen, dass unsere Rolle an Mehrwert verliert.
Das sind wahrscheinlich andere Kompetenzen einfach, die dann wichtiger werden. Also Restrukturierungskompetenz.
Anpassungsfähigkeit. Wir haben auch eine Folge mit High Tricks and Struggle und die haben eine CPO-Umfrage gemacht oder Studie. Und es ist wirklich so, wie die Miriam gesagt hat. Also diese klassische HR ist der Arbeitsrechtler und der CPO ist der Restrukturierungsverantwortliche, wird viel, viel weniger. Es wird viel mehr darauf gehen, wie kann ich mein Unternehmen resilient machen? Wie kann ich Mitarbeitende unterstützen? Und ich glaube nicht, dass es mehr schlechte HRlerInnen gibt als FinancerInnen. Aber ich glaube schon, das ist einfach ein sehr neues Feld, dass HR so überhaupt in der Geschäftsführung mitgedacht wird. Und natürlich muss man sich da erst hin entwickeln. Also wie wir schon seit Ewigkeiten CFOs haben. Also ich glaube, es wird mehr. Und mein Ziel ist, dass wir am Ende alle mehr verdienen als die Finance, falls das nicht rausgekommen ist.
Ja, ich bin auch bei dir, Anjali. Also man sieht demografischen Wandel, man sieht Fachkräftemangel, man sieht irgendwie Aging Workforce. All das sind krasse Themen, die uns in Zukunft sehr, sehr stark beschäftigen werden. Und ich glaube, wenn ein Unternehmen zu dem Zeitpunkt dann nicht merkt, dass es Sinn ergibt, einen CPO bei sich zu platzieren, der eben halt genau Maßnahmen mitbringt, die gegen diese Themen einwirken und vor allen Dingen auch jemanden, der nicht nur diesen HR-Wohlfühl-Kuschelkurs drauf hat, sondern eben halt auch als Geschäftsleitung Business-Entscheidungen treffen machen kann, dann wird das definitiv so sein, dass der CPO auch an Wichtigkeit gewinnt.
Jetzt haben wir viel über Fairness im C-Level gesprochen. Wollen wir nochmal einen kleinen anderen Take dazu nehmen? VW-Chef Blume verdient 183 Mal so viel wie der durchschnittliche VW-Mitarbeiter. Im Schnitt verdient der Vorstand bei VW 85 Mal so viel. Noch krasser ist es in den USA. Ich weiß nicht, ob ihr das alle gelesen habt. Der Starbucks-CEO mit einer Vergütung von 113 Millionen US-Dollar. Ein durchschnittlicher Barista liegt bei 49.000 US-Dollar. Miriam, du hast es eben schon angesprochen. Fairness im Vergütungskontext ist eines der ja vielleicht kritischsten Themen überhaupt. Wie beeinflusst denn der soziale Vergleich untereinander die Wahrnehmung im Unternehmen und wie können wir als People-Verantwortliche das aktiv steuern?
Das Thema sozialer Vergleich, dem muss man sich einfach stellen. Der wird immer da sein, ob wir wollen oder nicht. Und es ist ja auch total natürlich, dass wir Menschen uns vergleichen und dass wir tendenziell halt immer eher ein bisschen gucken, wem geht's besser. Das Schwierige daran ist, dass selbst Leute, die eigentlich vielleicht in einem Moment total zufrieden sind mit ihrem Gehalt, im nächsten Moment in der Kaffeeküche mit dem Kollegen irgendwie sprechen und der hat einen neuen BMW und sofort denken die, der muss ja mehr verdienen als ich. Oder dann schauen sie auf Glassdoor, was da andere Leute mit einem ähnlichen Profil verdienen und sofort sind sie unzufrieden. Das heißt, dieser soziale Vergleich, der ist da. Was wir machen können als HRler ist natürlich wirklich nur für Transparenz zu sorgen, woran wird Leistung bewertet und was für andere Parameter noch spielen alles ein darauf, wie viel jemand verdient. Das ist dann die Frage, wie weit will man gehen mit der Transparenz? Wir bei Westwing haben uns bewusst entschieden, noch nicht volle Transparenz zu machen, aber volle Transparenz zu machen, wenn es darum geht, die Prinzipien hinter dem, wie wir Vergütung definieren, offen zu machen. Und ich glaube, das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Wie genau macht ihr das? Wie macht ihr die offen?
Also einmal, was Leistungsbewertung angeht, haben wir ganz klare Kriterien für unsere, wir nennen das People Performance Review. Und da haben wir vorhin schon so ein bisschen drüber gesprochen, bei diesem Stichwort Performance darf nicht nur sein, ich erreiche irgendwie meine KPIs und die OKRs und die Targets, sondern da müssen auch Sachen reinziehen wie die Werte. Und was wir gemacht haben, ist eben ganz klar zu definieren, was sind die verschiedenen Kriterien von Performance. Dazu gehört natürlich die ganz klare Bewertung der Endresultate, das ist ein Teil, aber dazu gehört eben auch die Zusammenarbeit im Team, da ist ganz klar auch das wiederum hinterlegt an konkreten Verhaltensweisen, die dann die Führungskraft bewerten kann. Das ist so der eine Pillar, die Leistungsbewertung und dann aber eben auch zu sagen, was wir machen ist, wir machen Benchmarks, um eben auch zu schauen, wie werden verschiedene Rollen auf dem Markt vergütet, um eben auch zu sagen, auch da differenzieren wir. Dann differenzieren wir wiederum zwischen Standorten, dann differenzieren wir wiederum zwischen auch den Kompetenzen, die die Leute auf der Rolle haben. Und so setzt sich dann am Ende zusammen, wie die Person innerhalb dieser Gehaltsrange, die wir für unsere Rollen definiert haben, liegt. Ob die jetzt eher gerade am unteren Ende des Spans liegt oder am oberen Ende. Und darüber sprechen wir sehr offen, das wissen die Leute. Und ich glaube, das hilft schon dabei, zumindest so ein bisschen diesen sozialen Vergleich zu minimieren. Du wirst ihn nie ganz wegbekommen.
Volker, du hast gerade genickt. Macht ihr das ähnlich?
Ja, ich glaube, Fairness ist hier wirklich so ein Stichwort. Studien zeigen ja auch, dass ein Mangel an Fairness eben halt auch einer der Hauptkündigungsgründe in einem Unternehmen ist. Wenn man, wie du auch gerade schon gesagt hattest, Miriam, Mitarbeitenden das Gefühl geben kann, dass Vergütung auf nachvollziehbaren Kriterien dann eben auch beruht, wie Leistung, Qualifikation oder eben halt auch den Verantwortungsumfang, den sie haben, dann nimmt man eben halt diese subjektive Wahrnehmung raus und sorgt eben halt dafür, dass Unterschiede auch akzeptiert werden.
Ich finde total toll, was sie sagt, dass sie aber einfach gar nicht darauf eingeht, was diese Studie ist, weil ja, wir können ja ganz viel über Fairness reden, aber dass da jemand 185.000 Mal mehr verdient als der Barista.
Es sind nur 2.300 Mal.
Excuse me, my mistake. Wenn wir über interne Alignment und Festinger und sozialen Vergleich reden, darüber müssen wir ja auch reden. Wie kann ein Bahnvorstand so unendlich viel verdienen und dann in der Gewerkschaft um so wenig gestritten werden? Also ich glaube, dass wir das schon gut machen können als HR-Verantwortliche für die Mitarbeitenden. Aber ich glaube, auch dieses Thema müsste man, wenn man ganz konsequent ist mit der Kultur, genauso angehen und sagen, wie kann das sein? Du bist ja auch nur 40 Stunden die Woche hier.
Wir hatten ja auch vorhin über das Thema leistungsorientierte Vergütung gesprochen. Jetzt hören wir gerade, dass ein Starbucks-CEO 2300 Mal so viel verdient wie ein Barista. Glaubst du eigentlich, dass es einem Menschen wie uns, ganz normaler Mensch, eigentlich möglich ist, die Leistung, die Verantwortung von so einer Person bewerten zu können, um dann sagen zu können, dass das ein unfaires Gehalt ist?
Also sicherlich ist es ja immer schwierig, Bereiche zu beurteilen und bewerten, in denen du nicht Vorgesetzter bist oder auch arbeitest. Also ich ich weiß, das ist überraschend, würde jetzt auch nicht die Finance-Arbeit beurteilen. Aber ich glaube, was man schon machen könnte, wäre, dass man zumindest die gleichen Kriterien anlegt. Also, dass man vielleicht das dann als Peer-Feedback oder Investoren oder sowas in der Art. Aber ich glaube, es wäre schon auch für die Kultur toll, wenn auch das Management auf dieser Ebene beurteilt wird. Und ich meine, es gibt ja viele Unternehmen, die zumindest 360-Grad-Feedback auch in C-Level nehmen. Meine Erfahrung ist, das ist Gold für so eine Kultur, wenn du einfach auch diese Bewertung mit reinnimmst.
Darf ich mal eine Frage in die Runde stellen? Es wird ja jetzt gerade so ein bisschen diskutiert über, ist das fair, ist das nicht fair? Was ist eigentlich fair? Wie würde man das definieren?
Sehr guter Punkt.
Und das ist ja auch was, da hat Volke gerade schon versucht, glaube ich, wissenschaftlich mal anzusetzen. Es gibt nämlich unterschiedliche Dimensionen von Fairness. Worüber wir gerade sprechen, ist ja die prozeduale Fairness. Das bedeutet, Miriam, du hast es auch bei Westwing gesagt, die Kriterien für, warum verdient jemand mehr oder weniger, die müssen nachvollziehbar sein. Ein gegenteiliger Fairness-Ansatz ist ja die distributive Gerechtigkeit. Das bedeutet, alle bekommen das Gleiche oder alle auf diesem Level bekommen das Gleiche. Und das ist ja eine spannende philosophische und auch eine gesellschaftliche Diskussion, was eigentlich fair ist. Und deswegen glaube ich, es muss halt kulturkompatibel sein, wie ich Fairness für mich definiere und wie ich das Gehaltsmodell dementsprechend anpasse. Wenn ich zum Beispiel sage, ja, wir sind ein High-Performance-Umfeld, dann versuche ich natürlich auch Performance als Kriterium festzulegen für Vergütung. Annika, ich kann mir vorstellen, dass du auch schon unterschiedliche Dimensionen davon erlebt hast. Deswegen, wie siehst du das Thema denn?
Also auch da wahrscheinlich steile These, aber ich finde, wenn man in dieses Thema Fairness im Unternehmen reinkommt, kommt man ganz, ganz schnell in eine Art Systemkritik rein. Da kann man sich dann genauso gut fragen, ist das kapitalistische Marktsystem eigentlich ein gutes? Warum verdienen Pflegekräfte weniger als irgendwie aktuell Developer? Das ist so eine Sache, was ist eigentlich die Aufgabe an der Stelle von einem Unternehmen? Und ich finde, die Aufgabe von einem Unternehmen ist es, marktgerechte Gehälter zu zahlen für entsprechende Rollen. Was dieses marktgerechte Gehalt ist, ist ein Thema aus Angebot und Nachfrage von Rollen plus eben weiteren anderen Faktoren. Ja, da kann man jetzt auch lange drüber sprechen. Sind eigentlich Jobs, die länger mehr irgendwie männlich dominiert waren. Woran liegt denn das? Haben sich Männer den Job gesucht, weil der besser verdient ist, oder haben die Männer das Gehalt in die Höhe getrieben? Ich glaube, du findest für beides Studien. Nichtsdestotrotz ist halt meine Meinung dazu, als Unternehmen habe ich die Aufgabe, marktgerechte Gehälter zu zahlen plus Transparenz zu machen und gleiche Chancen zu bieten, wie Menschen an ihre jeweiligen Rollen kommen, und transparent Performance zu bewerten, um möglichst bewusst zu sein, Menschen nicht zu benachteiligen.
Ich finde, das ist eine sehr einfache Perspektive. Also ich finde, man könnte vielleicht schon als Unternehmen sagen, zum einen, ich entscheide, was sind relevante Jobs, wo ich vielleicht aktiv über Markt bezahle. Also wenn ich sage, ich bin ein Tech-Unternehmen und ich will halt die besten Developer. Das kann ich machen. Und ich finde schon, dass du auch als Unternehmen sagen könntest, ich will jetzt mal sehr aktiv dagegen steuern. Also muss ich wirklich dem Customer Care so wenig bezahlen, weil es geht? Oder sage ich, mir ist trotzdem wichtig, dass alle XYZ verdienen? Also ich würde nicht immer nur den externen Markt nehmen, gerade weil das sehr subjektiv hier auch ist. Also wen frage ich da? Woher weiß ich, ob die anderen Unternehmen fair bezahlen? Also vielleicht ist es auch so eine Bubble, die sich immer weiter höher macht. Und wenn ich sage, ich will den besten Kundenservice haben, vielleicht sollte ich dann Übermarkt bezahlen, weil ich sage, mir ist der Kunde so wichtig.
Du bist ja immer noch, dass du mit dem Markt plus analog deine Unternehmensziele bezahlst. Und du bist ja immer noch, du adressierst damit ja keine systematische Systemkritik letztlich, sondern du sagst ja, ich zahle Markt und manche Jobs, die sind mir besonders wichtig und die bezahle ich dann nochmal über Markt. Aber das löst ja so die generelle Systemkritik, ob Kapitalismus jetzt cool ist oder nicht, ja auch nicht.
Nee.
Aber finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, wie eng verwogen eigentlich die Vergütungsstrategie mit der Unternehmensstrategie sein muss. Ich glaube, dessen muss man sich bewusst sein. Und wenn wir über Fairness sprechen und was wir als Unternehmen tun können, dann ist, glaube ich, ganz viel von dem auch Überlegungen, was ihr gesagt habt. Ich glaube, was aber so die Basis schon mal ist, wirklich keine falschen Versprechungen zu machen. Was ich ganz oft noch höre, ist dieses heuchlerische, wir zahlen marktorientiert oder wettbewerbsfähige Compensation und am Ende stimmt es einfach nicht. Und das finde ich ist eben ganz wichtig, dass man irgendwie sagt, das ist ja auch völlig fein, wenn man vielleicht sagt, wir haben noch ganz viele andere Benefits und deswegen ist vielleicht unsere Comp im Schnitt sogar etwas unter dem Marktdurchschnitt. Völlig fein, wenn man sagt, man möchte sein Team auch anders incentivieren und es sind vielleicht andere irgendwie Benefits, die da mehr reinspielen, zum Beispiel unbegrenzte Urlaubstage etc. Aber dann muss man das halt auch ganz klar so kommunizieren. Und das finde ich so wichtig und das sehe ich noch oft, dass da halt einfach eine große Diskrepanz ist zwischen dem, was behauptet wird und wenn Leute dann ins Unternehmen reinkommen, was sie wirklich vorfinden.
Björn?
Ich bin da vollkommen bei dir, Miriam. Ich glaube, was das Thema der heuchlerischen Aussage marktgerechte Vergütung anbelangt, aber auch insbesondere bei dir, was das ganze Thema anbelangt, was du als Unternehmen sonst noch bieten kannst jenseits einer Vergütung, ne? Und ich meine, wir haben uns als Unternehmen mal das Motto gegeben, das wir so als Logo intern haben, was heißt Grow with Us. Ja, und dahinter steckt eigentlich das Versprechen, dass wir als Unternehmen größer werden und du mit dem Unternehmen wächst, und das halten wir auch zum größten Teil ein. Das ist halt ein Wert, den viele auch sehr zu schätzen wissen, und das hat jetzt wenig mit Compensation zu tun, aber am Ende im Resultat dann doch wieder, ne?
Ja, ich glaube, relevant ist, dass du dir halt Gedanken machst. Also, dass du eben dann aktiv sagst, das sind die Konkurrenzunternehmen, die ich habe, und die zahlen so und so viel und ich möchte das matchen oder nicht. Ich erlebe es sehr oft, dass es einfach komplett random ist. Also du hast kein Gehaltsband für die Stelle, sondern das wird dann so als flexibel tätowiert. Und dann kommt da jemand hin und erzählt irgendwas und sagt, ja, deswegen brauche ich 20.000 Euro mehr als alle anderen. Und das ist dann okay. Und das sind ja die Probleme, die du nicht mehr aufgeräumt kriegst.
Ja. Und ich glaube, die Frage ist ja auch, will man immer über dem Marktdurchschnitt zahlen? Was sind denn die Vorteile? Und wir zum Beispiel haben uns bewusst dagegen entschieden, weil wir auch sagen, wir möchten gar nicht, dass die Leute am Ende nur bei uns bleiben, weil sie da so gut verdienen und am Ende irgendwie kein vergleichbares Gehalt bei einer anderen Company bekommen würden. Auf gar keinen Fall. Sondern bei uns ist es sehr ähnlich wie das, was du, Björn, gerade gesagt hast, dass wir eben auch ganz andere Benefits haben, was irgendwie persönliche Entwicklung angeht, Impact, den man haben kann. Also auch ganz klar dieses Versprechen, wenn du wirklich was reißen willst, dann kannst du bei Westwing was bewirken. Aber wir werden nie die sein, die jetzt wahnsinnig marktüberdurchschnittlich bezahlen. Aber wir kommunizieren es auch nicht nach außen. Das finde ich halt so wichtig, da einfach auch realistisch zu wollen.
Was mir oft auffällt, ist, dass auch Fairness und Gerechtigkeit oft einfach vermischt wird, ne? Also ich glaube, natürlich wollen wir faire und marktgerechte Gehälter bezahlen. Sind die oftmals gerecht? Nein, natürlich nicht. Können wir es uns als junges Unternehmen leisten, irgendwie gerechte Gehälter zu zahlen innerhalb eines sozialen Systems? I don't know. Aber da muss man, glaube ich, sehr, sehr klar abgrenzen, wie da die Begrifflichkeiten einfach auch sind.
Aber wenn ich da vielleicht nochmal einspringen kann, für mich sind Gerechtigkeit und Fairness schon ein und dasselbe. Ich würde aber gerne meine eigene Frage beantworten. Und zwar glaube ich, dass diese ganze Diskussion gerade gezeigt hat, dass es so etwas wie eine objektive Fairness nicht gibt und eine objektive Gerechtigkeit. Denn was du gerade beschrieben hast, deutet eher darauf hin, dass du sagst, wir müssen prinzipientreu handeln. Und das hat ja Miriam auch gesagt. Im Prinzip sagst du nichts anderes, als wir stellen unsere eigenen Prinzipien auf im Unternehmen, nach denen wir vergüten, nach denen wir handeln. Und solange wir prinzipientreu sind, schaffen wir die beste Grundlage, dass das von einer Mehrheit der Mitarbeiter als fair empfunden wird. Aber ich glaube trotzdem, und das hat mich meine Zeit als Geschäftsführerin Ravio bisher gelehrt, dass es so etwas wie eine objektive Fairness wirklich nicht gibt. Das hören wir immer wieder von unseren Kunden, dass es immer einen gewissen Prozentsatz von Mitarbeitern gibt, die einfach nicht glauben, dass sie fair behandelt werden. Selbst in den Unternehmen, die als die Spitzenreiter, was Gehaltstransparenz und generell Gehaltsmanagement anbelangt.
Sehr schön, ihr Lieben. Wir befinden uns jetzt so langsam eigentlich schon im Landeanflug dieser Folge, würde ich sagen, und dieses Gesprächs. Aber wir wollen natürlich auch nicht drum rumkommen, nochmal einen Ausblick in die Zukunft zu wagen. Und deswegen habe ich eine Zukunftsutopie durch GromGPT erstellt, die ich gerne einmal mit euch teilen möchte. Ich lade euch recht herzlich zum freien Assoziieren dazu ein, was euch daran gefällt, wo ihr Baustellen seht oder wo ihr vielleicht auch denkt, genau so in diese Richtung müsste es gehen. In einer radikal transformierten Zukunft sind Vergütungsmodelle nicht länger monetär, sondern basieren auf einem holistischen Lebenswertsystem, das Arbeit, persönliche Erfüllung und gesellschaftlichen Beitrag gleichwertig misst. Geld als Hauptwährung wurde durch eine hybride Wertpunktökonomie abgelöst. Menschen verdienen durch Kreativität, Impact und soziale Resonanz, die sie in globale Netzwerke für Bildung, Gesundheit oder Erlebnisse wieder investieren können. Unternehmen operieren als Lebensplattformen, die nicht nur Arbeitsplätze bieten, sondern auch persönliche Potenziale freischalten. Durch maßgeschneiderte Entwicklungsreisen, universelle Grundsicherungsfonds und Zugang zu globalen Ressourcen. Zeit wird vollständig entkoppelt von Leistung. Menschen arbeiten, wann immer sie inspiriert sind, und ihre Beiträge werden durch neuronale Schnittstellen direkt an den kollektiven Erfolg gemessen. KI-basierte Ethiksysteme garantieren absolute Fairness und eliminieren jegliche Form von Ungleichheit, indem sie die individuellen Bedürfnisse und Lebensumstände jedes Einzelnen einbeziehen. In dieser Welt ist Vergütung nicht der Zweck, sondern ein Mittel, um Gemeinschaften zu stärken, Innovation zu fördern und die persönliche Erfüllung zur obersten Priorität zu machen. Unternehmen und Menschen existieren in einer symbiotischen Beziehung, in der Wohlstand nicht mehr gemessen, sondern gefühlt wird. Schöne Grüße von meinem eigenen GPT an der Stelle. Was sind eure ersten intuitiven Gedanken zu dieser Zukunftsutopie der modernen Vergütung?
Hört sich in vielerlei Hinsicht ziemlich scary an, muss ich sagen. Ja, weil ich finde die Utopie selbst, ja, die du gezeichnet hast, in vielerlei Hinsicht zwar erstrebenswert, fand allerdings das Thema Symbiose und das Thema, dass wir irgendwie alle eins werden, ein bisschen schwierig. Aber deswegen, ich komme damit ganz schwer klar, muss ich sagen.
Was genau macht dir daran Angst? Kannst du das spezifizieren?
Naja, du hast ein Bild gezeichnet, das mit Sozialpunkten arbeitet. Ich glaube, das war so mein allererster Aha-Effekt. Ja, das hat sich für mich so ein bisschen nach einem chinesischen Modell angehört. Damit würde ich mich extrem schwer tun. So, das war, glaube ich, in dem ersten Drittel deiner Übersicht. Glaube ich daran, dass ein Sozialsystem mit Sozialpunkten zu einer größeren Gerechtigkeit führt? Ich befürchte nein. Und deswegen schreckt mich das eher ab.
Cool, danke dir fürs Teilen.
Und auch eher bei Björn. Ich glaube, da waren ein paar Punkte dabei, die so philosophisch mich ansprechen würden. Zum Beispiel der Punkt, wo ich absolut dabei bin, dass man Leistung von Arbeitszeit per se entkoppeln sollte. Die Frage ist halt, ist das ansatzweise realistisch, was du beschrieben hast, und entspricht es der menschlichen Natur? Und da würde ich halt einfach sagen, nein.
Das ist ja das Spannende an der Utopie. Wir müssen mal zurückdenken, so als die letzten großen Utopien gesponnen wurden, die waren ich erinnere mich gerade an die eine Utopie in der Bibel, dass überall uns fliegende Hähnchen ins Gesicht fliegen würden. Ist natürlich nicht genau so passiert, aber es gibt Lieferando, Deliveroo und hast du nicht gesehen? Und alle schmeißen uns gebratene Hähnchen ins Gesicht. Und damit ist diese Utopie von damals ja irgendwie auch ein Stück weit wahr geworden. Und das, was hier gerade philosophiert oder utopiert wurde, falls das ein Verb sein sollte, ist ja was relativ Ähnliches. Es geht ja genau darum, dass Leistung nicht die unternehmerische Leistung ist, irgendwie Mehrwert zu schaffen, wie wir ihn heute kennen, sondern sozialen Beitrag, intellektuellen Beitrag, kreativen Beitrag zu einer Gesellschaft zu leisten. Und deswegen finde ich das sehr, sehr spannend, sich mit dieser Philosophie oder mit dieser Utopie genauer auseinanderzusetzen. Annika, was ist denn dein Take dazu?
Viele Themen, die mir sehr zugesagt haben. Nichtsdestotrotz war es für mich so ein bisschen, kennt ihr die Serie Black Mirror? Es war so ein bisschen Black Mirror in freundlich und ein Tick weniger scary nach außen. Aber ich glaube, wenn man es dann mal so ein bisschen tiefer spinnt, bin ich da sehr bei Björn, dass er sagt, also das Erste, was bei mir aufkommt, war so ein soziales Punktesystem quasi.
Also ich finde richtig, dass wir darüber reden, dass diese Punktesysteme natürlich irgendwie gehackt werden können und falsch ausgelegt werden können. Aber ich glaube, was schon wichtig wäre, dass wir wegkommen von der Bankmanager verdient mehr als die Krankenschwester und irgendwie schon mit reinrechnen, was tut es für die Gesellschaft, genauso wie wir ja auch jetzt langsam, viel zu langsam, anfangen reinzurechnen, was machst du mit dem Planeten? Also, dass wir einfach das schon mit reinnehmen und nicht nur sagen, ich bin jetzt hier derjenige, der am besten Menschen ausbeuten kann und die beste Logistik macht und das auf dem Rücken von, also ihr wisst, worauf ich hinaus will, austragen, sondern dass wir da vielleicht schon irgendwie sagen würden, es muss ein System geben, in dem wir sagen, du bringst x Menschen was und du sorgst dafür, dass Leute gesund werden. Also eigentlich fände ich das schon ganz gut. Natürlich müssen wir irgendwie über die Umsetzung reden. Und wo ich gehangen habe, war die völlig neutrale KI, Patrick, weil dass die KI irgendwie biased das hat, ist ja ein Problem, das wir gerade haben.
Ja, wir wissen ja alle, die KI ist immer nur so intelligent wie die, die sie auch füttern. Und mir ist das Ganze definitiv zu idealistisch. Ich bin da sehr, sehr realistisch eingestellt. Ich glaube grundsätzlich auch an das Positive im Menschen. Aber ich sehe auch, dass es Putin gibt, dass es Trump gibt und eben halt massive Konflikte auf der Welt. Und ich vermute mal, dass die in so einer Utopie auch irgendwann zumindest unterschwellig aufkommen würden.
Ja, wobei man ja schon diskutieren könnte, viele der Konflikte passieren, weil unser kapitalistisches System ist, wie es ist und weil wir Lobbys haben. Also wenn wir das wirklich durchziehen würden, lasst mich doch das Sonnenkind sein.
Das finde ich gerade übrigens ganz spannend, über Utopien zu diskutieren, aber dann gleich so Sätze zu hören wie, ja, das ist aber schwierig machbar oder in der Umsetzbarkeit. Ich glaube, vor 2000 Jahren war die Umsetzbarkeit von fliegenden Hähnchen auch nicht unbedingt mega intuitiv und man hätte sich, glaube ich, auch nicht vorstellen können, dass das irgendwann mal funktioniert. Aber ich glaube, da fällt mir auch gerade dieses Zitat ein, so, dass Menschen unterschätzen, was in einem Jahr zu leisten ist versus unterschätzen, was in 10 Jahren, geschweige denn in 2000 Jahren zu leisten ist. Und ich fände es eigentlich ganz schön, wenn wir mal wieder eine Utopie hätten, die auch Unternehmen einen anderen Purpose gibt, als der, wie er heute gelebt wird. Vielleicht bin ich auch ein bisschen biased durch das Buch Utopien für Realisten, was ich gerade gelesen habe und dadurch auch ein bisschen inspiriert bin, mal wieder groß zu denken, hürdenlos zu denken und in die Zukunft zu gucken. Ja, danke, dass ihr mit mir gemeinsam einmal über diese Utopie gesprochen habt. Hat mich sehr gefreut. Ich werde da nochmal weiter drauf rumdenken, nochmal weiter drauf rum ChatGPT und ja, die vielleicht auch mal ohne ChatGPT weiter verfüllen, dass die nur durch mich selber biased ist. Vielleicht bringe ich dazu ein Buch raus. Jetzt sind wir aber schon langsam wirklich in der Abschlussrunde und im Landeanflug. Und da hat der HR Ungeschminkt Podcast ja ein Ritual, was wir auch gerne mit euch gemeinsam fortführen würden. Und zwar ist das das Key-Learning der heutigen Session. Deswegen laden wir euch jetzt recht herzlich dazu einmal ein, euer Key-Learning aus dieser Folge, aus diesem Gespräch zu teilen. Eine Bedingung, dieses Key-Learning darf nicht von euch selber kommen, sondern muss von einer anderen Person heute ausgesprochen worden sein. Was habt ihr denn heute gelernt?
Ich kann gerne mal starten. Mein Key Learning ist tatsächlich, dass es einfach de facto, wenn es um Vergütung gibt, keine objektive Fairness gibt. Dass wir uns dem stellen müssen und nur versuchen können, diese subjektive Komponente zu reduzieren.
Mein Key Learning geht so ein bisschen in Miriams Richtung. Und zwar, dass faire Vergütung kein Ziel ist, sondern ein fortlaufender Prozess. Ich glaube, das ist wichtig, dass man das nicht als Ultimum ansieht, sondern dass das wirklich auch ein Weg ist.
Mein Key Learning habe ich von Volker gelernt, weil ich fand es super spannend, dass du beim Thema Benefits das Thema Wertschätzung mit eingebracht hast. Ich glaube, das vergisst man ganz häufig, ja, dass es nämlich tatsächlich ein Benefit ist und dass es auch einen sehr hohen Wert hat.
Mein Key Learning habe ich von der Annika. Und zwar finde ich eigentlich die Idee total toll, als Benefit die Mitarbeiterbeteiligung am Unternehmenserfolg zu haben. Ich glaube, das wäre der erste Schritt zu Patricks Utopie.
Mein Key Learning heute habe ich von der Miriam. Und zwar fand ich es ganz spannend, einfach zu hören, wie schnell können Menschen denn unzufrieden werden? Also das weiß man ja schon, aber dass jemand einfach mal an der Kaffeemaschine oder irgendwie eine Person mit einem neuen Auto vorfahren sieht, also wie schnell und auch in Teilen nicht von außen erahnbar Menschen einfach plötzlich bei gleichen Rahmenbedingungen sehr, sehr unhappy mit ihrer Vergütung werden können.
Mein Key Learning ist, mit welcher gedanklichen Tiefe hier diskutiert wurde heute und wie die ganzen HR-Leader, die hier am Tisch sitzen, über die Zukunft ihrer Unternehmen nachdenken. Das stimmt mich sehr optimistisch.
Was waren denn eure Key Learning?
Ich habe gerade ganz doll überlegt, welches von den vielen ich nenne. Ich glaube, ein absolutes Meta-Key-Learning ist, dass die Vergütungsprinzipien genauso wichtig für die Unternehmenskultur sind wie die generellen kulturellen Prinzipien einer Unternehmenskultur, die einen ganz, ganz großen Einfluss darauf haben und dass es HRs Aufgabe auch ist, immer wieder zu überprüfen, welche von den Vergütungsbestandteilen und Vergütungsprinzipien funktionieren gut, welche werden gewertschätzt, welche sollten wir vielleicht auch lassen, obwohl sie wenig genutzt werden. Das fand ich einen sehr, sehr spannenden Take.
Ich habe mir den Begriff Tatsache von Björn aufgeschrieben, den Benefit-Kiosk. Würde ich jetzt gar nicht so gerne so lapidar stehen lassen, sondern auch das dahinterliegende Modell oder den dahinterliegenden Gedankenansatz wirklich zu überlegen, was möchte ich meinen Mitarbeitern gerne anbieten, aber diese dann auch zur Selbstwirksamkeit zu begleiten und zu befähigen, dann auch wirklich selbstwirksam aussuchen zu dürfen, was für mich in meiner jetzigen Lebenssituation passt, das aber auch wieder zurückstellen zu können und dann aber auch wieder auf was anderes zuzugreifen. Das finde ich erstens eine schöne Metapher und zweitens eine sehr, sehr schöne Haltung, die dahinter steckt. Und damit würde ich gerne nochmal an die Hosts dieses Podcasts hier abgeben, Annika, Anjuli, denen die letzten Worte, ja, ich glaube, Felix Lobrecht sagt, dass immer die letzten Worte hat, wie immer, der wunderbare Tommy Schmidt. In diesem Falle haben die letzten wunderbaren Worte, wie immer, Annika und Anjuli.
Erstmal vielen, vielen Dank an euch beide, dass ihr uns die Moderationsarbeit abgenommen habt und wir Teil der Unterhaltung sein durften. Danke an die üblichen Verdächtigen, die jetzt oft in unserem Podcast sind. Vielen Dank, dass ihr wieder mit uns geteilt habt, dass ihr so offen wart. An alle da draußen, lasst uns wissen, ob es Spaß gemacht hat. Wir möchten weitere CHRO-Tables machen. Sagt uns gerne, welche Themen. Und liebe Annika, danke wie immer.
Alles, was Anjuli sagt. Und vielen Dank an unsere Gang, dass ihr heute da wart.
Wir müssen noch einmal Danke an Merten sagen für die Expertise von Ravio. Es hilft dann doch immer zu sehen, wie es im größeren Picture ist und nicht nur unsere kleine Tech-HR-E-Commerce-Bubble. Und natürlich ein riesengroßes Dankeschön an Patrick und Max von der TAM Akademie, mit denen wir ja auch sehr schön verbandelt sind und ja auch diverse Podcast-Folgen schon gemacht haben und machen werden.
Auf jeden Fall.
Danke euch.
Danke euch.